Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Ich darf euch recht herzlich begrüßen an diesem Dienstag, 19.8. 7 Tage sind wieder vergangen und die Formel 1, sie verweilt noch immer in der Sommerpause und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die nächste Ausgabe bestücken und haben uns gedacht, dass wir uns mal wirklich so, nicht die prägendsten, weil da hätten wir wirklich eine 5XL-Sendung, die würde wirklich deutlich den Rahmen sprengen, aber es wird schon so eine XL-Sendung. Also wir wollen uns mal so die wichtigsten Charaktere der Formel 1 herauspicken, wo man wirklich sagen kann, dass die wirklich diese Formel 1, die Königsklasse, geprägt haben. Und da werden wir über so manche sprechen müssen, die einfach zwingend dazu gehören. Klar ist, wir können nicht alle heute dran nehmen, so schön es wäre und so notwendig es vielleicht auch wäre. Aber wir wollen uns den vielleicht auch wichtigsten Protagonisten der letzten, Chantal, wie kann man es an dieser Stelle sagen? Erstmal willkommen von meiner Seite an dich. Was würdest du sagen? Wie kann man es beschreiben?
Ja, hallo, ich bin auch dabei. Erstmal das vorweg. Der letzten, kann man sagen, 40 Jahre ungefähr. Ne? Wir fangen in den 1980er an, beziehungsweise in den späten 80ern, Mitte der 80er, mit Alain Prost und Ayrton Senna. Genau. Damit fangen wir an, weil, wie Timo gerade schon gesagt hat, der Rahmen explodiert sonst in voller Gänze und wir wollen ja eine angenehme Länge für euch beibehalten. Deswegen fühlt euch nicht angegriffen, wenn vielleicht eure Lieblinge nicht dabei sind. Die kommen sicherlich in irgendeiner anderen Folge auch nochmal dran. Genau. Wollen wir damit anfangen?
Ich bin mir sogar relativ sicher, weil es ja auch viele Zuschauer und Zuhörer wohl gibt, die noch gar nicht so lange dabei sind. Das ist ja durchaus auch möglich. Vielleicht erfährt der eine oder andere heute ein bisschen was Neues, vielleicht wiederholt sich es an mancher Stelle, aber auf jeden Fall ist es eine schöne Zeitreise, die wir jetzt in dieser Ausgabe mal machen. Und ich habe übrigens gerade Hallo schon zu dir gesagt, ne? Also quasi im Übergang zu meiner Frage, das Hallo von meiner Seite aus, ich habe dich nicht vergessen.
Ich weiß, alles gut.
Legen wir los, du hast schon gerade gesagt, Alain Prost. Erstmal muss ich ein Kompliment aussprechen, ich bin ja letzte Woche, gab es ein paar Meinungen, ich sei ja zu böse gewesen zu dir, Schande über mein Haupt, heute bin ich ganz handsam und ganz lieb und lobt gleich mal zu Beginn, also wenn es die Zuschauer und Zuhörer sehen würden, wirklich sensationell vorbereitet, das ist quasi der Part von Chantal und macht es auf jeden Fall ja nicht nur einfacher, sondern vor allem auch sehr freudig, dann durch diese Ausgabe zu gehen. Fangen wir mit Alain Prost an, der Professor.
Ja, der Professor, wie man ihn auch so gerne nennt. Ja, das kommt vor allem daher, dieser Spitzname, da er einen sehr analytischen Rennstil hatte. Er ist bekannt dafür, Anfang der Rennen immer sehr bremsenschonend und reifenschonend zu fahren, hat sich ein bisschen zurückgehalten und hat dann halt zum Ende des Rennens voll aufgedreht, weil er sich seine Kapazitäten aufgespart hat. Generell, er war immer, kann man schon so sagen, durchdachter Fahrer, der sehr kalkuliert angegriffen hat, wenn es dann zu einem Angriff gekommen ist. Ja, also clever und kontrolliert. Ich glaube, so kann man ihn eigentlich nennen und so nehmen ihn viele wahr. Und genau, daher kommt dann der Spitzname, der Professor. Natürlich, der Originalname ist auf Englisch, aber wir halten alle Spitznamen auf Deutsch nur mal so vorab. Ja, wer war Prost? Kam 1980 in die Formel 1, das ist jetzt auch schon 45 Jahre her. Und ist bei McLaren damals eingestiegen, ist dann nach einem Jahr auch schon zu Renault. Und 1981, ein Jahr später, hat er dann auch seinen ersten Sieg eingefahren. Das war sogar ein Heimsieg. Ja, relativ schnell war dann aber auch die Renault-Zeit wieder vorbei. Gab da so ein paar Streitigkeiten mit Management und so einen Spaß. Und kehrte wieder zu McLaren zurück. Und hat da dann in 6 Jahren ganze 3 WM-Titel geholt. Das ist eine Menge. Und ja, was ihn bei McLaren auch noch erwartet hat, war ein sehr interessanter Teamkollege für ihn. Und damit würde ich dann zu dir abgeben. Ja, wer hat denn da auf ihn gewartet?
Der Besessene, wie du es so schön betitelt hast, ins Deutsche übersetzt, Ayrton Senna, natürlich die Formel-1-Legende schlechthin, der wirklich ja mit einem, ja muss man sagen, auf eine Art und Weise aus der Formel 1 ausgeschieden ist, das bis heute noch in vielerlei Gedächtnis ist. Und ich glaube auch, jeder, der sich mit der Formel 1 befasst, egal wie lange er jetzt schon dabei ist, wird sich auch irgendwo mit ihm befasst haben oder zumindest mal die ein oder anderen Videos oder auch Clips gesehen haben. Da gibt's ja auf YouTube auch eine ganze Menge dazu. Vor allem eben auch damals 1994 Imola, San Marino. Das ist quasi eine Art und Weise, ja, ich habe noch die Bilder vor Augen damals, glaube ich, Michael Schumacher war es, der nicht nur die ganze Formel 1 war ja geschockt, sondern glaube ich auch Michael Schumacher hatte ein paar Tränen in den Augen. Und ich glaube mich noch dran zu erinnern, dass er damals sogar auch wirklich mal kurzzeitig überlegt hat, die Formel 1 auch zu verlassen, weil er gesehen hat, was wirklich passiert ist, auch wenn das eigentlich jeder Fahrer irgendwo bewusst natürlich in Kauf nehmen muss, dass was Schlimmes passieren kann. Das ist ja auch danach leider noch einiges passiert, aber wenn es dann wirklich mal eintritt, dann wird es dann nochmal richtig vor Augen geführt. Trotzdem aber erinnert man sich gerne natürlich auch an ihn zurück, galt vor allem eben auch als kompromisslos, spirituell und vor allem auch bereit, alles zu riskieren. Ich glaube, dafür steht Imola 1994 in gewisser Weise auch. Wir gehen wirklich schon weit zurück, sein Debüt 1984, also das ist 6 Jahre noch vor meinem eigentlichen Geburtsdatum. Das heißt, aktiv selber habe ich es natürlich jetzt nicht mitbekommen, aber 1984 bei Monaco Grand Prix, die Legende Senna geboren, der dann von P13 auf P2 fuhr, bevor dann das Rennen letztlich abgebrochen wurde und konnte dann eben bei seinem Wechsel zu Lotus auch seine ersten Siege und Pole Positions einfahren. Bevor wir jetzt gleich mal über die Rivalität zwischen Senna und Prost mal zu sprechen kommen, wir werden auch noch auf jeden Fall über Michael Schumacher sprechen, aber was mir in diesem Zusammenhang, und bevor ich es vergesse, vor allem auch damals noch in den Sinn kommt, als Schumi damals in die Formel 1 kam, er hatte so gar keinen Respekt einfach vor Senna. Er hat sein eigenes Ding durchgezogen und das gefiel auch Senna damals überhaupt nicht. Es gibt ja spannende Dokumentationen und Filme auch dazu, wo man viel darüber auch sehen kann. Und das ist das, was mir auch noch so im Gedächtnis geblieben ist. Aber vor allem diese frühe Rivalität, das ist natürlich auch etwas, was in den Köpfen bleibt.
Ja, da kommen wir aber auch gleich nochmal genauer drauf. Wir haben das ja so ein bisschen chronologisch gestaltet und deswegen fangen wir jetzt erstmal bei Senna und Prost an, weil es einfach aus Zeitgründen mehr Sinn ergibt. Und ja, steig mal damit ein. 1988 ist Senna dann zu McLaren gewechselt. Und ja, da ging es dann auch schon los zwischen den beiden. Im Jahr 1988 hat McLaren eine ähnliche Saison hingelegt wie diese. Die haben nämlich eigentlich alles gewonnen, was man hätte gewinnen können. 15 Rennen von 16 Rennen in der Saison. Und ich meine, der 16. Sieg ist nur wegen einem technischen Defekt nicht zustande gekommen. Also war eine sehr saubere Saison, kann man so sagen. Und Senna hat sich in der Saison 8 Siege geholt und Prost halt nur 7. Und deswegen wurde Senna dann schlussendlich zum Weltmeister. Da war das Ganze aber noch nicht so am Brodeln. Es ging noch. 1989 ging es dann richtig los mit der Rivalität. Im Suzuka, damals war das noch das Saisonfinale, sind Senna und Prost gecrashed. Prost ist daraufhin ausgeschieden aus dem Rennen und Senna konnte weiterfahren und hat das Rennen dann auch gewonnen. Ihm wurde aber schlussendlich die Schuld für diesen Crash zugesprochen und er wurde vom Rennen disqualifiziert. Und ich muss mich jetzt schon mal berichtigen, es war das vorletzte Rennen, mein Fehler. Senna wurde disqualifiziert, Prost hat dadurch den Titel gewonnen, vorzeitig mit 16 Punkten Vorsprung, um genau zu sein. Und ja, da ging es dann richtig los, weil Senna überhaupt gar keine Schuld bei sich gesehen hat und Prost hat, sage ich mal, öffentlich jeglichen Respekt ihm gegenüber aberkannt. Und es war eine wilde Fetzerei, da ging es dann wirklich auch bis in die Führungsetagen der FIA, wo wirklich auch Leute in Frage gestellt wurden und das kann man gar nicht so genau ausführen, weil ich glaube, sonst könnte man da schon eine eigene Folge drüber machen an diesem Punkt. Aber auch das ist es noch nicht gewesen, weil 1990 haben wir die gleiche Situation eigentlich nochmal. Es ist Suzuka.
Auch in Suzuka.
Es ist eigentlich ein komplettes Déjà-vu. Sie fahren wieder in Suzuka, Senna crasht absichtlich in Prost rein, der muss man dazu sagen, in der Zeit gar kein McLaren-Fahrer mehr war. Der war zu der Zeit schon bei Ferrari. Das hat der Rivalität aber keinen Abbruch getan. Und ja, ist dann aber nicht disqualifiziert worden wie im Vorjahr, sondern er ist Weltmeister geworden. Und das waren eigentlich so die heißesten Jahre zwischen den beiden. Ich würde da gerne noch viel mehr im Detail drauf gehen, was zwischen den beiden passiert ist. Da sind die Fetzen geflogen. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Aber wie gesagt, das würde sonst leider den Zeitrahmen dieser Folge komplett sprengen. Aber auch diese Rivalität hat irgendwann ihr Ende gefunden. Und ich weiß nicht, Timo, willst du vielleicht mal erläutern, wie das Ganze dann zum Ende gekommen ist?
Ich freue mich gleich auf Michael Schumacher. Das ist quasi dann so mein Einstieg in die Formel 1 damals gewesen. Aber ja, das Ende der Ära. Prost selber 1993, der mit dem Williams-Team, man mag es kaum glauben, dass Williams wirklich zu den konkurrenzfähigen Teams gehört haben, wenn man das heute vor allem auch so betrachtet oder die letzten Jahre sich vielmehr auch, wo das Team mal gelandet war und wo es herkam. Jedenfalls noch einmal den Titel geholt und dann anschließend auch seine Karriere beendet. Auf die Art und Weise hat seine Karriere leider nicht beendet, fuhr 1994 damals eben auch im Williams. Ich habe es ja gerade eben schon mal so ein bisschen angeteasert und das war wirklich so das schwärzeste Wochenende in der Geschichte der Formel 1, denn es gab sehr viele Zweifel, viele wollten nicht fahren und es war damals eine ganz andere Situation, vor allem auch was der Faktor Sicherheit betrifft. Also wenn man heute mit damals vergleicht, dann wäre so ein Crash sicherlich in dieser Form nicht mehr zustande gekommen. Es gab ja schon einen Todesfall mit Roland Ratzenberger einen Tag zuvor im Qualifying, der tödlich verunglückt war. Und Senna, der fuhr dieses Rennen. Ich glaube, Niki Lauda müsste es gewesen sein, der sich geweigert hatte, dieses Rennen zu bestreiten. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich meine das aus einem Film oder aus einer Dokumentation über Niki Lauda, dass der sich geweigert hat, dieses Rennen zu bestreiten. Jedenfalls war es sehr kontrovers, es war sehr umstritten. War es auch in dem Senna-Film. Da gab es auch Szenen zu beobachten, wie wirklich innig darüber diskutiert wurde und letztlich hat man sich dann doch, oder die meisten zumindest mal, dafür entschieden, dieses Rennen dann zu bestreiten. Und dann kam es, wie es eigentlich kommen musste. Und nach Roland Ratzenberger einen Tag später starb dann eben Ayrton Senna. Und auch wenn das jetzt 1994 passierte, das ist jetzt über 31 Jahre her, ja. Er ist eine Legende der Formel 1, heute noch. Er zählt zu den Größten in der Formel 1 auch zu Recht. Und schön, aber dass die Rivalität dadurch dann zwischen Prost und Senna ihr Ende gefunden haben, als Prost Senna bei seiner Beerdigung zum Grabe trägt.
Ja, für die, sag ich mal, diese ganze Geschichte von den beiden nicht kennen, mag das Ende vielleicht ein bisschen überraschend kommen. Aber Prost redet bis heute sehr, sehr gut von Senna. Sein Tod hat ihn härter getroffen, als man es vielleicht in den frühen Jahren hätte vermuten können. Aber ich sag mal, zwischen Feinden liegt doch immer so ein bisschen Freundschaft, habe ich das Gefühl. Ich weiß, irgendwas verbindet Feinde manchmal schon. Und bei den beiden war das halt eben so. Auch wenn man es vielleicht sich erst nicht eingestehen wollte, was auch komplett gerechtfertigt ist. Aber ja, die beiden haben sich in den 80ern, frühen 90er Jahren auf jeden Fall einen Namen gemacht mit ihrer Rivalität. Und es wird auch bis heute von vielen noch als die heißeste Rivalität genannt. Weil, sag mal, heute kannst du auch gar nicht mehr so fahren wie die beiden, muss man halt auch dazu sagen. Das funktioniert halt auch gar nicht mehr reglementtechnisch. Aber ja, geht auf jeden Fall mit in die Geschichtsbücher ein. Und es sind beides Personen, die definitiv die Formel 1 für lange Zeit polarisiert haben. Ich meine, Prost lebt ja bis heute noch, glücklicherweise. Den sieht man sogar manchmal noch an der Strecke, meine ich. Ist auf jeden Fall mit einer meiner Lieblingsrivalitäten in der Formel 1-Geschichte. Ich finde es super. Ich habe mir sämtliche Dokus angeguckt. Ich finde es spannend. Ja.
Von Michael Schumacher würde ich auch gern behaupten oder würde ich auch gern sagen, vielmehr, dass er heute noch ab und zu an der Strecke wäre. Ich glaube, das wünschen sich Millionen von Michael Schumacher-Fans. Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zum nächsten. Ja. Einer auch, der die Formel 1 auf eine sehr besondere Weise geprägt hat und vor allem auch in der Art und Weise, wie er gefahren ist, wie er als Mensch zu seiner aktiven Formel 1-Zeit war. Die Anzahl an WM-Titel bisher ungebrochen, muss man sagen. Unerreicht kann man nicht sagen, weil es Lewis Hamilton ja ebenfalls geschafft hat, aber ungebrochen. Michael Schumacher war der Erste, der 7 Titel einfahren konnte. Und mir scheint es, das war so einer meiner ersten Gedanken, da mache ich jetzt quasi so einen großen Sprung zu Abu Dhabi 21, dass es irgendwas gibt, was das irgendwie verhindern sollte, dass Lewis Hamilton Michael Schumacher als Rekordweltmeister ablöst. Das war so einer meiner ersten Gedanken. Und ich glaube, man könnte auch eine ganz eigene Sendung über Michael Schumacher machen, weil da gibt's so viel, über das man ja sowohl im positiven wie auch vielleicht irgendwo im negativen Sinne sprechen könnte. Aber erzähl doch mal, wie kam Michael Schumacher überhaupt in die Formel 1? Diese Geschichte ist ja eigentlich auch ziemlich kurios und, sagen wir mal so, fing ja mit ein bisschen Flunkern an.
Jetzt musst du mich mal gerade beim Flunkern abholen. Sorry.
Naja, das Cockpit damals hat er ja im Endeffekt bekommen. Im Endeffekt ging es ja darum, dass er ja dahingehend geflunkert hat, dass er darüber erzählt hat, dass er die Strecke in Spa gut kennt. Das war ja sein Debüt damals in der Formel 1 und die Strecke kannte er nicht. Nach 200 Metern ist die Karre ja erstmal abgeraucht. Das war ja technisch jetzt nicht gerade die höchste Klasse. Und so ist es so ein bisschen, ich sag ja, mit ein bisschen Flunkern fing seine Karriere an.
Okay, ja, sorry, ich habe gedacht, du redest jetzt von seinem Werdegang generell in die Formel 1, deswegen war ich jetzt mit dem Flunkern etwas irritiert, sorry. Ja, also Schumacher ist in Spa 1991 debütiert, damals noch für das Jordan F1-Team, also praktisch mitten in dieser Senna- und Prost-Ära. Kam mir dann anfangs ein bisschen unscheinlich da rein. Allerdings hat Senna in ihm dann direkt die Bedrohung auch erkannt und ja, hat sich, sag ich mal, ein bisschen gegen ihn positioniert und hat ihm auch erstmal einen reingedrückt mit der Aussage, Schumacher hat noch nicht gelernt, mit der Verantwortung eines Champions umzugehen. Ja, kann man drüber streiten, ob da jetzt was dahinter war oder nicht. Das war halt seine Ansicht, aber gut, seinen Konkurrenten legt man ja nicht noch die Eier ins Körbchen, logischerweise. Ja, ich würde sagen, der Kampf zwischen den beiden hat so richtig angefangen 1993. Also da kamen sie dann schon öfter mal, sag ich mal, auf der Strecke zusammen. Und im Jahr 1994 wäre es ein richtiger Kampf zwischen den beiden gewesen. Allerdings haben wir eben schon erwähnt, Senna konnte leider nur an den ersten 3 Rennen der Saison teilnehmen, beziehungsweise den ersten 2. Beim dritten ist er ja dann tödlich verunglückt. Ja, Michael Schumacher hat, sag ich mal, die ersten 2 Rennen gegen Senna aber siegen können. Er hat beide Auftaktrennen gewonnen, im Gegensatz zu Senna, der eigentlich die Pole Positions für sich entschieden hatte. Und ja, wie gesagt, Schumacher, hast du eben schon angesprochen, hat sich von Senna eher weniger einschüchtern lassen und hat halt sein Ding durchgezogen. Okay, kann man so machen. Gibt's einige, die das so, sag ich mal, gemacht haben. Beispiel Max Verstappen zieht auch einfach sein Ding durch.
Ich wollte es gerade sagen. Ist auch so einer, der jetzt nicht den allergrößten Respekt für jedermann hat, sondern der ist einfach von seiner Type so ein bisschen der Bad Boy. Merkt man ja auch heute noch. Man hat es in diesem Jahr ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Denken wir da mal an George Russell. Also das sind ja so Aktionen, die würde jetzt ein Softie, nenne ich es jetzt mal, wohl weniger machen. Und so ein bisschen das gleiche Kaliber war auch ein Michael Schumacher.
Ja, genau. Ich komme dann jetzt nochmal zurück. Max Verstappen ist ein Thema für später. Kurzer Spoiler, er kommt auch drin vor. Diese Rivalität zwischen Senna und Schumacher, die kam dann leider nie wirklich zu so einem richtigen Höhepunkt. Da, wie gesagt, Senna dann auch einfach zu früh ausgeschieden ist. Und das ist dann aber auch das gleiche Jahr, wo praktisch die Zeit des Michael Schumachers begonnen hat. Ich weiß nicht, willst du mit der Zeit des Schumachers weitermachen, Fanboy?
Fanboy? Ist das jetzt die Revanche von letzter Woche, oder? Gibt es jetzt da mal an mancher Stelle mal einen gepfefferten Satz?
Ich würde den jetzt nicht gepfeffert nennen, nee.
Achso, kommt noch.
Kommt noch, ja.
Ja, 1994 zum ersten Mal Weltmeister geworden, beziehungsweise 94, 95 damals im Benetton.
Ja.
Das war die Zeit, die erste glorreiche Zeit von Flavio Briatore. Ich habe erstmal vor kurzem, gab es mal ein Interview auch mit Flavio Briatore. Ich glaube, das ist von RTL geführt worden. Da hat er auch über Michael Schumacher gesprochen. Und auch wirklich ja so ein bisschen sehnsuchtsvoll an ihn oder an die Zeit auch viel mehr zurückgedacht. Und dann kam der Sprung 1996, Ferrari, auch da schon lange kein Titel mehr. Und ja, Schumi sollte es werden, aber es dauerte sehr, sehr lange bis zum Jahre 2000. Und ich weiß, dass Sean Todd damals Zweifel hatte, ob Schumacher wirklich der Richtige ist. Ich habe das mal, ich weiß nicht, wann das genau war, ich glaube, das war eine Doku, da hat er selber auch mal darüber gesprochen, dass er irgendwann, das war so 99 rum, wirklich die Zweifel hatte und Schumacher gar kurz davor war, rauszufliegen. Also das hat, da hat nicht mehr so viel gefehlt. Also der Druck war schon auch damals enorm groß, aber dann, und das war ja auch so das Beeindruckende an Michael Schumacher, der hat ja wirklich bis tief in die Nacht war teilweise der letzte und der erste morgens. Er hat unheimlich verbissen gearbeitet und versucht, sich zu verbessern, irgendwie das Auto mit zu verbessern. Und es hat ein paar Jahre gedauert und dann begann die goldene Ära Michael Schumachers dann ab 2000 mit 5 WM-Titeln in Folge. Michael Schumacher und Ferrari, die wirklich ja alles in Grund und Boden gefahren haben, damals zusammen mit Rubens Barrichello als sein Teamkollege, der ja hin und wieder auch mal ein Rennen gewinnen durfte, aber meistens eher dann, wenn Schumacher es nicht gewinnen konnte. Gab ja aber auch mal ein paar, sagen wir mal, kontroverse Rennen, wo, ne, Stichwort Österreich 2003, glaube ich, oder 2002 müsste es gewesen sein, das große Pfeifkonzert, wo es diesen Funkspruch auch gab an Rubens Barrichello, dass er Michael Schumacher vorbeilassen soll, weil es eben um die Weltmeisterschaft geht. Und kurz vor der Ziellinie, es war schon die letzte Runde, die letzte Kurve, hat Barrichello dann leicht abgebremst und Schumacher fuhr drüber. Und es war ein richtig großes Pfeifkonzert. Das haben ihm damals sehr, sehr viele übel genommen. 2002 war es, Daniel hat es mir gerade nochmal mitgeteilt. Kann mich noch gut dran erinnern. Und dann auf dem Podest oben, dieses Bild habe ich auch noch vor Augen, wie dann aufgrund dieses großen Pfeifkonzerts Schumi Barrichello hat ganz nach oben steigen lassen, quasi so ein bisschen, ja, so ein bisschen als Zeichen, eigentlich hast du dieses Rennen, diesen Sieg verdient. Und es war ja, wenn man ehrlich ist, ja auch nicht Schumis Forderung. Das kam damals, es war damals eine Teamanweisung, Barrichello, da musste sich fügen. Das sind so einer von vielen solcher Momente. Und ja, konnte 5 Titel, also insgesamt dann 7 Titel. 2005 kam er dann nicht mehr ran, da war das Auto dann nicht mehr konkurrenzfähig genug. 2006 sah es schon deutlich besser aus. Hat dann am Ende aber auch nicht gereicht. Das heißt, zweimal wurde Fernando Alonso, der, Spoiler, auch noch vorkommt. Ja. Wie du es ja so beschrieben hast, Alonso, der Schumacher-Bezwinger. Ja, und dann erklärte, und das war ja diese große Befürchtung im Jahr 2006, dass er seine Karriere an den Nagel hängen könnte. Und das, so kam es dann auch, hat dann auch seinen Rücktritt erklärt. Er war damals auch ziemlich leer, hat er dann später auch erzählt, als es dann zu seinem Comeback ging, wie er sich gefühlt hat, also wirklich innerlich leer. Und ja, dann gab es 3 Jahre Pause. Er hätte eigentlich ja schon früher wieder zurückkommen sollen, als er damals diesen Unfall gab von Felipe Massa im Rennen, wo er dieses... Irgendwas hat ja an seinen Kopf bekommen, wo dann Massa ja ausfiel. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Vielleicht kann man Daniel mal das kurz auch mal mitteilen, was Felipe Massa damals da so an den Helm bekam.
Ich meine, das war aus. Eine Feder war es.
Ja, irgendwie sowas müsste es gewesen sein. Und das Problem allerdings war, ich glaube, da war ja dann auch schon Schumachers Motorradunfall, der dann diesen Einsatz für ihn unmöglich gemacht hat. Man hat ja sogar mal die Überlegung gehabt, noch ein drittes, also man wollte, ich weiß nicht, ob man es hat, aber man wollte jedenfalls bei der FIA noch ein drittes Auto an den Start bringen. Das war damals ganz, ganz kurios, weil ja auch schon Kimi Räikkönen verpflichtet worden war. Und Massa fuhr ja für Ferrari. Man wollte irgendwie die nicht vor die Tür setzen. Und man wollte damals ein drittes Auto an den Start bringen. Zumindest mal gab es diese Überlegung. Ich weiß nicht, ob es je einen offiziellen Antrag dafür gab. Damit war eigentlich so ein Ferrari-Comeback verhindert. Ja, und dann gab es diese damals einberufene Pressekonferenz mit Michael Schumacher. Und ich meine, es müsste auch sein Arzt gewesen sein. Übrigens, das war diese Stahlfeder, die Massa damals an den Helm bekommen hat. Die dann eben, ich weiß nicht, wie lange ausgefallen war, war eine Zeit lang. Und auf dieser Pressekonferenz wurde dann damals erklärt, dass es eben zu keinem Comeback kommt, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und dann ist so, ja, der Traum jedes Schumi-Fans damals wirklich so zerplatzt. Die großen Hoffnungen, wo die ganzen Medien Ewigkeiten darüber geschrieben hatten, war erstmal dahin. Und dann gab es wieder Comeback-Gerüchte, dann allerdings eben mit Mercedes. Und letztlich kam es dann auch soweit, die Verpflichtung Michael Schumachers quasi dahin zurück, damit sich der Kreis so ein bisschen schließt auch, zusammen mit Nico Rosberg nochmal 3 Jahre. Ich glaube schon, dass er ein bisschen auch die Intention hatte, dass zumindest mal noch ein Titel dazukommt. Allerdings war der Mercedes noch nicht so weit, wie dann eben in den Jahren, als dann Lewis Hamilton fuhr und da dann seine Titel einfahren konnte. Ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, an eine Pole Position kann ich mich erinnern von Michael Schumacher. Ich glaube, auf dem Podium stand er auf jeden Fall auch, aber auf jeden Fall konnte er bei weitem nicht mehr da anknüpfen, wie die goldene Ära bei Ferrari da eben verlaufen war. Und das, was mich so schockiert, ist, er hat sein ganzes Leben für den Kartsport, für den Motorsport quasi geopfert irgendwo, hat dafür gebrannt, das war sein Lebenselixier und hat effektiv eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, nur so grob 4 Jahre eigentlich gehabt. Also auch nach seinem Rücktritt, also 2006, er war ja trotzdem noch als Ferrari-Berater noch mit dabei, man sah ihn dann auch teilweise noch am Kommandostand, er war nicht ganz verschwunden. Aber dann, und das ist etwas, was ich bis heute nicht begreife, da beendest du deine Formel-1-Karriere dann endgültig und hast eigentlich von deinem Leben nichts mehr so. Weil dann dieser schwere Skiunfall kam am 29.12.2013, ja, und seit 12 Jahren oder seit bald 12 Jahren versucht sich, so hofft man es, kann man es hoffen, Schumi auch irgendwie wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Auch wenn man, glaube ich, realistisch sein muss, man wird ihn in der Öffentlichkeit wohl nie wiedersehen.
Ja, ich gehe auch nicht davon aus, aber ich will jetzt auch gar nicht anfangen hier mit seinem Gesundheitszustand und so. Die wollen das geheim halten, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Soll der Mann doch einfach so viel Ruhe bekommen, wie es möglich ist, meiner Meinung nach. Ist schade, dass es so zu einem Ende gekommen ist, keine Frage. Das Leben ist halt manchmal ein Arschloch, blöd gesagt. Aber es ist die Wahrheit. Man kann es leider nicht abstreiten. Aber ja. Damit kam das Kapitel Schumacher dann ja zu einem traurigen Ende. Wer aber zwischendrin auch mal gegen Schumacher anstinken konnte, war der Flying Finn, auch bekannt als Mika Häkkinen. Ja, der kam nämlich auch 1991 in die Formel 1, im gleichen Jahr wie Michael Schumacher. Ist aber, man kann schon sagen, er ist nicht so arg aufgefallen die ersten Jahre. Also ja, man wusste, dass er da ist und ja, er war nicht schlecht, aber ich sag mal, sein Höhepunkt kam erst ein paar Jahre später. Der musste nämlich 1995 nach einer sehr schweren Verletzung, die meines Wissens nach auch knapp an der Lebensgefahr vorbeigegangen ist, musste er sich längere Zeit zurückziehen, hat aber sein Comeback gegeben und ja, konnte dann 1997 seine ersten Erfolge einfahren. Und ja, ich sag mal, er war schon auch ein Rivale Michael Schumachers zu der Zeit, auch wenn Schumacher zu der Zeit keine Titel gewonnen hat und sich praktisch noch im Aufbau mit Ferrari befunden hat. Er ist halt von der Persönlichkeit her ein ganz anderer Typ als ein Schumacher zum Beispiel, weil Häkkinen ist halt er ist still, er ist sympathisch, ne, er ist schnell und ja, das hat ihm auch sehr viel Beliebtheit eingebracht. Also das ist, ne, der hat eigentlich nichts falsch gemacht in dem Sinne und deswegen konnte er sich ja großer Beliebtheit erfreuen. Und ja, Häkkinen ist dann 1998 im McLaren gefahren und ja, hatte einen Titelkampf gegen Schumacher, kann man schon so sagen. Ist dann aber zu einem interessanten Ende gekommen, schon relativ früh im letzten Ende, weil, im letzten Rennen, Entschuldigung, da Schumacher beim Start sein Auto abgewürgt hat und Häkkinen dann, ja, praktisch ohne Konkurrenz das Rennen gefahren ist, konnte er seinen ersten WM-Titel holen und hat somit Schumacher als erster Fahrer Schumacher über eine ganze Saison geschlagen. Also es hat sich wirklich erst im letzten Rennen entschieden und ja, 1999 wäre es dann theoretisch gesehen wieder wahrscheinlich zu einem Showdown gekommen, aber Schumacher hat sich dann in Silverstone sein Bein gebrochen und ist lange ausgefallen. Das heißt, Häkkinen hatte einen neuen Konkurrenten, das war Eddie Irvine, und ja, konnte seinen Titel aber verteidigen und ist neben Schumacher der einzige Fahrer gewesen, der in den 90er Jahren zwei Titel oder mehr einfahren konnte. In den 90ern hatte übrigens niemand mehr als zwei Titel eingefahren, aber für die Korrektheit erwähne ich das mal nebenbei. Ja.
Eine Sache aber, glaube ich, fehlt da ja dabei auch noch.
Was denn?
Es war ja auch Belgien 1998. Klingelt es dabei?
Mit dem Überholmanöver.
Mit dem Überholmanöver. Bei strömendem Regen in Belgien.
Ja.
Yeah. Schumacher, das ist ja ein Bild, was bis heute auch noch im Gedächtnis aller, also zumindest die, die sich ja schon länger mit der Formel 1 befassen, das sind so eins dieser, ich nenne es mal Highlights oder große Ereignisse, weil sie auf eine Art und Weise passiert waren, wo Michael Schumacher, also es war ja ein Regenrennen damals und die Sicht damals hier war ja unheimlich schlecht und ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, dass Häkkinen ja überrundet wurde. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das eine Überrundung war. Aber jedenfalls gab es diesen Crash und Schumacher verlor ja ein Rad, ist dann zurück an die Box und wutentbrannt in die Box von McLaren Mercedes und musste wirklich von seinen eigenen Ferrari-Leuten, aber auch von McLaren Mercedes wirklich zurückgehalten werden. Der wäre ihm regelrecht an die Gurgel gegangen. Dieses Bild noch so vor Augen, voller Wut, hat er damals auch richtig gepoltert, dass das lebensgefährlich gewesen war, was er da gemacht hat. Aber am Ende waren sie trotzdem auch, muss man sagen, um den Spur noch kurz zu machen, weil ich dieses andere Bild dabei noch im Auge habe. Es gab damals von RTL 2013 so eine große Abschiedssendung zu Michael Schumacher. Ob du es gesehen hast, Günther Jauch damals moderiert und da ist er überrascht worden. Michael Schumacher ist damals, das wurde in Köln gedreht, quasi so ein Stern-TV-Spezial war das damals, ist heute noch auf YouTube übrigens zu finden. Und da ist damals dann auch Mika Häkkinen eingeladen worden, der dann mit dem Dreirad reingerollt kam. Also man kann sagen, diese Rivalität, die es auch gab, ist am Ende dann aber in eine Art Freundschaft übergegangen.
Ja, aber das ist ja tatsächlich bei vielen Rivalitäten so. Sobald, sag ich mal, der Kampf auf der Strecke sich beigelegt hat, finden die Fahrer sich dann gegenseitig doch gar nicht mehr so schlimm am Ende vom Tag. Ja, aber was man halt jetzt noch dazu sagen muss, sag ich, Häkkinen und Schumacher waren nicht so diese krasse Rivalität, über die wir vorhin gesprochen haben. Das war irgendwie eine andere Rivalität, aber es brachte halt in den 90er Jahren halt mal wieder ein Duell auf Augenhöhe. Das haben die beiden sich geliefert und ich finde, was die Dynamik zwischen denen ist halt wirklich sehr interessant, weil es dann doch zwei sehr, sehr verschiedene Charaktere sind am Ende vom Tag. Und ja, Häkkinen hat dann, ich meine, was war das? 2005 ist er dann, glaube ich, hat er eine Pause eingelegt. Ja, bis heute. Vielleicht kommt er ja dann irgendwann nochmal wieder. Oh, Timo, du hängst, glaube ich, schon wieder.
Eher unwahrscheinlich, ne? Ich bewege mich nur gerade nicht.
Ah, okay.
Ich bin anwesend.
Okay, ja, also wie gesagt, Häkkinen ist in Pause.
Naja, Pause, nicht seine Formel 1-Karriere ist beendet, aber man ist ja trotzdem noch ein gern gesehener, wie soll ich sagen, gern gesehener Gast in der Formel 1 und vor allem auch bis heute einer der wenigen Persönlichkeiten in der Formel 1, an die man sich erinnern kann. Also der Hintergrund des Themas heute generell über allem steht ja wirklich, dass wir über Persönlichkeiten sprechen, die nicht nur die Formel 1 geprägt haben, sondern eben auch weit über ihre eigene sportliche Karriere hinaus. Also man sich heute, wenn man sich mit der Formel 1 befasst, man zwangsläufig eben auch über all diese und eigentlich noch viele weitere sprechen würde und müsste. Genauso auch der schöne Übergang zu Fernando Alonso. Jo. Auch eine ganz interessante Story, vor allem zumindest jetzt mal meine eigene persönliche Story. Ich weiß nicht, wie dir das damals ging. Du hast es ja als der Schumacher-Bezwinger betitelt, war er natürlich auch, denn er schaffte es, diese langjährige Ferrari-Dominanz im Dienste Renaults dann zu beenden. Und ich glaube, den meisten Ferrari- oder Michael Schumacher-Fans ging es ähnlich wie mir. Ich habe Fernando Alonso damals gehasst. Ich habe ihn gehasst, ich fand ihn so unsympathisch, ich wollte nicht... Ich meine, ich war 15, also das muss man nochmal festhalten, ne? Also 2005, da war ich 15, ne? Also das heißt mir verziehen. Ich habe ihn damals wirklich gehasst, heute, ich muss sagen, ich mag ihn sehr, ist wirklich eine großartige Persönlichkeit und ich hoffe sehr, dass er da auch noch der Formel 1 noch lange erhalten bleibt. Er wurde nur, man mag es kaum glauben, eigentlich nur zweimal Weltmeister, obwohl, ich glaube, das haben viele andere Formel 1 Experten auch mal in den Jahren danach gesagt, er das Potenzial für weitaus mehrere Titel gehabt hätte. Ob da jetzt nochmal ein Titel dazukommt, jetzt nächstes Jahr, wenn man dann in den Diensten halt mit Honda-Motoren unterwegs ist und dann zum ersten Mal dann auch er das Auto fahren darf, das von Adrian Newey designt und erstellt wurde, da bin ich sehr gespannt. Allerdings wäre es schon ein kleines Wunder, wenn im ersten Jahr, wir reden ja auch noch über neues technisches Reglement, also ich würde es natürlich Aston Martin und Alonso vor allem auch sehr, sehr wünschen, aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, aber schön war es auch. Ich weiß, wir machen noch den Sprung zurück gleich, aber ich bin jetzt gerade, wenn man gerade schon dabei ist, alleine gesehen zu haben, 2023 müsste es, glaube ich, gewesen sein, das ein oder siebenmal auf dem Podium gewesen zu sein, zeitweise mal als der grüne Red Bull betitelt worden, was auch ganz interessant war und ihn da jubeln zu sehen, wie er da auf dem Podium war und sich so gefeiert hat über P3, ich glaube, war auch mal P2 mal mit dabei.
Ja, mehrfach, ja.
Und er ist auch mal knapp an der Pole vorbeigeschrammt, also da war schon echt extrem viel möglich, also wäre nicht ganz auszuschließen gewesen, dass es vielleicht wirklich mal für das Treppchen ganz oben reicht. Aber jetzt mal ein bisschen auch der Sprung zurück, also 2005, 2006 eben Weltmeister geworden, war mit 24 zugleich auch der jüngste Weltmeister, zumindest mal bis zu dem Zeitpunkt, bis Sebastian Vettel dann ihn dann ablöste. Aber Fernando Alonso war natürlich auch inmitten eines, wie soll ich sagen, späteren Skandals, der die Formel 1 wirklich ja erschüttert hat. Erstmal noch 2007, das war ja auch eine spannende Rivalität zwischen Lewis Hamilton und Fernando Alonso, das im Team gar nicht funktioniert hat, also wirklich null funktioniert hat. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen an die Vergangenheit erinnert und haben eigentlich eins gemacht, was die Teams eigentlich höllisch zu vermeiden wissen müssten, dass man sich gegenseitig die Punkte wegnimmt. Zum Dank, also Kimi Räikkönen, der Iceman, der sagt wahrscheinlich heute noch Danke dafür, dass er dann den einzigen Titel in seiner Karriere hat einfahren können. Es hat zwar am Ende nicht gereicht für die Konstrukteurs-WM. Hat man, glaube ich, 2008 zum letzten Mal noch einfahren können. 2007 hat man nur den Fahrertitel. Danach ging es zurück zu Renault. Wobei man sagen muss, er ging ja von Renault, weil die Konkurrenzfähigkeit schnell nachließ. Das war ja das eigentliche Thema. Und dann eben gab es dieses Comeback bei Renault, aber auch die Konkurrenzfähigkeit kehrte nicht wirklich zurück, zumindest reicht es nicht für den Titel. 2008 dann dieser besagte Skandal, dieser sogenannte Crashgate-Skandal, das wirklich hohe Wellen schlug, bis heute ja heute noch Thema findet. Wir hatten das letzte Woche, glaube ich, müsste es gewesen sein, oder vorletztes Mal.
Letzte Woche.
Genau, Stichwort Felipe Massa, der kämpft ja noch um seinen WM-Titel. Das wird ja noch ein Thema für diesen Herbst auch sein. Und war ein schwieriges Jahr auch für ihn und dann ja die große Hoffnung zu Ferrari zu wechseln, um da vielleicht so ein bisschen diese Ära Michael Schumachers fortzuführen. Das hofften ja alle, die bei Ferrari waren. Kimi Räikkönen hat es immerhin noch einmal geschafft. Alle, die danach kamen, haben es eben nicht geschafft. Und das sind ja schon einige Namen. Und Lewis Hamilton, über den wir auch noch sprechen werden, ist vermutlich wohl der Nächste, den es treffen könnte. Hat 2010 und 2012 den Titel knapp verpasst. 2012 haben nur 3 Punkte gefehlt. Aber am Ende ist es ja dann Sebastian Vettel geworden, der ja parallel seine Ära, die nächste deutsche Ära, schrieb. Über den sprechen wir dann auch noch. Und ja, dann war es eine sehr bittere Zeit für Fernando Alonso, die dann ja auch mal in einer Pause gemündet hatte mit McLaren Honda. Ich habe diese Bilder noch vor Augen, weiß nicht, ob du es ja auch noch, diese Memes, die ja ein bisschen so dadurch generiert wurden, wie er dann da so ein bisschen in so einem Gartenstuhl irgendwie saß und
ja,
sich das Rennen. Ja, und sich das Rennen da irgendwie angeguckt hat. Da sind ja einige Memes entstanden, auch wenn, also muss ich schon sagen, der tat einem wirklich richtig leid. Also das war ja eine richtige Schrottkarre, die man damals da wirklich produziert hat. Aber die Memes, die waren lustig, aber für ihn war alles andere als lustig. Und das eben führte dann dazu, dass er dann mal die Formel 1 zeitweise verließ und dann eben 2021 vor 4 Jahren zurückkehrte, sein Glück mit Alpine versuchte. War auch keine leichte Zeit für ihn. Das Verhältnis zu Ocon war alles andere als das Beste. Man möge sich noch daran erinnern, als sein Wechsel dann zu Aston Martin bekannt wurde, noch am gleichen Abend, Saisonfinale, ist er in die Hospitality von Aston Martin. Er konnte es kaum abwarten, endlich diesen Saftladen Alpine hinter sich zu lassen. Ihm war dann ohnehin schon alles, muss man sagen, fast schon scheißegal, weil er wusste, das wird alles nichts mehr. Ja, und dann seit 2 Jahren bei Aston Martin, ich habe es vorhin schon erwähnt, war ein glorreiches Jahr. 2023, 24 weniger, war weniger erfolgreich, war ein herber Rückschlag auch wieder, aber kleiner Rekord hat er trotzdem dann auch einfahren können, war nämlich der erste Fahrer mit über 400 Grand Prix Starts und mit seinen mittlerweile jetzt 44 Jahren, seit Juli, also seit letztem Monat, ist er jetzt 44, also gehört wirklich zum, ein Mann, der so ein bisschen zum alten Eisen, ich will das jetzt mal wirklich als lieb formulieren, weil ich mag ihn wirklich sehr. Er gehört in gewisser Weise zum alten Eisen, aber ist irgendwie im Spätherbst seiner Karriere und es sei ihm irgendwie zu wünschen, dass da mit im nächsten Jahr, dass da Nui da wirklich ein gutes Auto baut, dass Honda einen guten Job macht und dass der Rest vom Team auch einen guten Job macht. Ich bezweifle, dass es für einen Titel nochmal reichen wird, aber den einen oder anderen zieht vielleicht. Das wäre schön, um nochmal ein paar Mal ihn auf dem Podium zu sehen. Verdient hätte er es nach all diesen schwierigen Jahren. Und unklar ist, du hast ja mit Pedro de la Rosa vor einiger Zeit gesprochen, unklar ist, wie lange er noch bleiben wird. Man hofft zumindest mal nach außen hin, dass er beim Team bleibt. Ob dem so ist, wird sich zeigen, aber Maßstab wird 2026 sein.
Ja, ich bin gespannt, was das nächste Jahr oder die nächsten Jahre, ist ja noch offen, sage ich mal, für ihn bringt. Ich finde ihn nämlich unfassbar sympathisch. Wenn wir so von Memes reden, da gibt es ja wirklich eine Reihe von dem. Also ich glaube, das ist einfach so ein Typ, den interessiert es nicht, was andere denken. So, der macht einfach sein Ding. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war auch 2023, da war irgendein Fahrer im Interview, ne, irgendwie im Media-Panel oder so, und im Hintergrund stand eine Blume. Und er kommt einfach in diese Kamera geschlichen. Er sieht, dass er von der Kamera aufgenommen wird, während ein anderer gerade sein Interview gibt, und fängt einfach an der Blume zu schnüffeln. Wo ich mir denke, wie geil bist du denn? Also wirklich, er ist einfach da hingegangen, hat an der Blume gerochen. Also ich weiß nicht, ich finde den Typen unfassbar lustig und ja, seine Zeit läuft vermutlich so.
Also du magst Typen, die an Blumen schnüffeln?
Nee, ich finde den einfach lustig. Du musst mal sein TikTok angucken, guck dir mal seinen TikTok-Kanal an, vor allem so in der 23er-Zeit, das ist unfassbar lustig, was der da selber hochgeladen hat. Also aber er ist halt für mich auch der... Ja, für mich ist aber auch das beste Beispiel dafür von zur falschen Zeit am falschen Ort. Weil das, glaube ich, beschreibt seine Karriere ganz gut. Also er war irgendwie immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Und
er hätte das Potenzial gehabt, auch für mehrere
durchaus,
Titel. Davon bin ich voll überzeugt. Und man muss, glaube ich, auch sagen, wenn man sich das jetzige Fahrerfeld anschaut, er ist wirklich einer der allerletzten Personen, die wirklich über eine richtige Personality verfügen. Wenn du dir das jetzige Fahrerfeld anschaust, da kannst du locker 2/3 aussortieren. Wenn die morgen nicht mehr fahren, es juckt keinen Schwanz und es fällt keinem auf. Und wenn Alonso eines Tages, und die Zeit wird kommen, da muss man sich auch nichts vormachen, außer Aston Martin geht so ab und Alonso hat so Bock, dass er sagt, komm, ich hau nochmal 3 Jahre hintenher und es beginnt nochmal eine Ära, wünschen würde ich es ihm, und dass er das ein bisschen nachholen kann, was irgendwie er vielleicht versäumt hat. Aber wenn er weg ist, dann wird der Formel 1 sehr, sehr viel fehlen. Vielleicht auch ähnlich wie bei Kimi Räikkönen, nur auf eine andere Art und Weise.
Ja, schöner Übergang. Ja, durchaus, weil Kimi Räikkönen ist auf jeden Fall eine Person, die die Formel 1 auf seine eigene Weise geprägt, würde ich sagen. Es waren nicht seine Worte, die den Ausschlag gegeben haben, weil davon hat er wirklich nicht viele von sich gegeben, muss man einfach mal so sagen. Aber es war seine Art. Also, es ist jetzt nicht so, dass er über die Jahre die krassen Erfolge eingefahren hätte. Ja, er ist Weltmeister. Und ja, er hat einige Siege auf dem Buckel. Aber er ist kein Rekordmeister oder sonstiges. Dennoch, er ist ein Fahrer, der einfach aus purem Speed besteht. Der sich nicht nur in der Formel 1 bewiesen hat. Der hat sich nämlich auch in der WRC und in der NASCAR bewiesen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ist bis heute, nach fast 20 Jahren, immer noch der letzte Fahrerweltmeister für Ferrari. Hätte man, glaube ich, damals auch nicht gedacht, dass er diesen Titel so lange innehält. Und klingt jetzt böse, aber wenn es so weitergeht, dann bleibt das auch noch eine Weile so.
Man darf nicht vergessen, jetzt warte noch 2 Jahre und dann sind 20 Jahre voll.
Ich glaube, das bleibt auch noch eine Weile so. Also es würde mich nicht wundern. Ich wünschte, ich könnte jetzt viel über seine Persönlichkeit erzählen. Das ist halt einfach leider nicht der Fall, weil, wie gesagt, er gibt nicht viel von sich.
Aber also fassen wir es einfach mal zusammen. Er hat im Funk keinen Bock zu reden, er hat bei Interviews keinen Bock zu reden. Auch sonst gibt es jetzt, dass er jetzt groß irgendwie jetzt, ich glaube, es müsste Bilder von seinem Sohn, glaube ich, geben. Also so ein bisschen
von Tochter und Sohn, beide.
Genau, ein bisschen Einblick in die Privatsphäre hat er schon gewährt, aber ansonsten, deswegen sagt man ja auch so ein bisschen bei Oscar Piastri heute, so ein bisschen ähnlich wie Kimi Räikkönen, wobei ich aber sage, zeitweise, weil er einfach so emotionslos, so kalt manche Sachen einfach abbügelt, also wirklich so Nerven aus Stahl zu haben, das wirklich so an sich abprallen lässt, bei Räikkönen ebenfalls, wobei ich teile es auch nicht. Im Piastri, der zeigt schon deutlich mehr Emotionen und vor allem auch bei Kimi Räikkönen hast du es wunderbar sehen können. Wenn er gewonnen hat, hat er genauso geguckt, wie wenn er verloren hat. Also es war kaum ein Unterschied. Bei Piastri ist es schon ein Unterschied. Also du siehst es dann schon, er kriegt dann schon mal auch ein Lächeln. Also
ja, man muss auch sagen, im Piastri ist weitaus diplomatischer als in Kimi Räikkönen. Also das sind zwei schon sehr verschiedene Typen. Also ich würde sie nicht unbedingt in Vergleich setzen. Aber ich weiß nicht. Also Räikkönen ist für mich definitiv einer meiner Lieblinge. Ich finde den super lustig. Ich liebe auch dieses Zitat von ihm. Ach, das haben sie in Drive to Survive irgendwann mal gezeigt, wo er sich vor die Kamera gesetzt hat und gesagt hat, ja, also eigentlich ist das hier für mich nur ein Hobby. Ich muss das nicht machen, wenn ich nicht will. Und ich war so, boah, das ist mal ein Statement, gell? Ich weiß nicht, ich habe auch super viele Memes von dem schon gesehen auf TikTok, wie er nach seinem DNF in Monaco damals einfach schnurstracks auf die Yacht gegangen ist oder besoffen in einem Einhorn-Onesie eine Party gestürmt hat. Auf der FIA-Gala ist er auch mal Vettel betrunken ins Mikrofon gelaufen. Ich finde den unfassbar lustig. Also der macht einfach sein Ding.
Aber ich finde auf die Art und Weise, wie aus der Formel 1 dann letztlich dann ausgeschieden war zum Schluss. Ja.
Durchaus, ja. Es ist bedauerlich, dass es so zu Ende gekommen ist. Ja,
die großen Erfolge sind sein letzten Rennen ist er noch ausgefallen, glaube ich.
Oh, das kann nicht sein. Das kann ich jetzt.
Kurz vor Rennende müsste das ja gewesen sein. Das war doch das gleiche. Nee, es war zur Alfa Romeo Zeit, aber das war ja nicht, ja. Vettel war ja ein Jahr später, das war ein Jahr vorher.
S21 ist er, hat er aufgehört.
Aber ich meine, wenn ich richtig liege, vielleicht kann Daniel da auch gerne mal ein bisschen recherchieren kurz. Ich meine, in seinem letzten Rennen, das war im Saisonfinale, das müsste glaube ich auch Abu Dhabi gewesen sein, ist er vorzeitig aus dem Rennen, ist er glaube ich ins Kies und das Rennen war vorzeitig für ihn beendet. Wenn ich da richtig
kann
liege
gut
noch.
Sein. Ich könnte es jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr.
Ja, so vielleicht kriegen wir eine Info, aber ich meine, bevor ich diese finale Info habe, ich meine, dass er in seinem letzten Rennen vorzeitig aus dem Rennen ausgeschieden war, dass er im Kies irgendwie gelandet war, ich weiß nicht, ob er irgendwie in die Barriere, in die Wand gedonnert ist, aber jedenfalls ist er im Kies gelandet und das Rennen war dann für ihn vorzeitig beendet. Also das war, ich sag mal, eines Weltmeisters. Gut, das war bei der Alfa Romeo Zeit, war es eh nicht mehr. Also das war einfach noch so ein bisschen er musste ja quasi von Ferrari gehen. Die haben den Vertrag einfach nicht mehr verlängert. Da muss man auch realistisch sein. Und das war quasi so die letzte Station für ihn. Ist er bei Alfa Romeo gelandet und dann auf die Art und Weise dann, weil man glaube ich auch da den Vertrag dann hinterher auch nicht mehr verlängert hat. Ja, stimmt so, wie ich es gesagt habe. Ich kriege gerade die Bestätigung. Also ist er im letzten Rennen Abu Dhabi vorzeitig ausgefallen. Ja, und dann war die Formel-1-Karriere von Kimi Räikkönen beendet. So, sprechen wir aber mal über zwei Gesichter einer Dekade, wie du es so schön betitelt hast. Und beginnen wollen wir mal mit Sebastian Vettel. Da würde ich vielleicht auch eher, du hast ja quasi Vettel und Hamilton als zwei Gesichter einer Dekade beschrieben, aber ich glaube, das trifft auf Sebastian Vettel auch isoliert schon zu, dass er so zwei Gesichter hat, wenn man seine eigentlich oder die meiste Zeit seiner Formel-1-Karriere so betrachtet, mit der Wandlung, die er da in den letzten Jahren vorgenommen hat, wo er ja für viele zum regelrechten Hassobjekt geworden ist und auch sich keine Freunde gemacht hat. Ich erinnere mich noch, Kanada müsste das gewesen sein, schon zu Zeiten bei Aston Martin. Da hat er sich mit der, vielleicht kann Daniel mir da auch mal noch die Info geben, mit irgendeiner kanadischen Ministerin hat er sich da, naja, es ist angelegt, aber zumindest mal hat da, es war etwas, das er kritisiert hat, was quasi in Kanada passiert ist, hat ja gerne mal mit Helm oder T-Shirts auf sich aufmerksam gemacht, genauso wie in Miami mal. Da glaube ich so eine Hose gehabt, irgendwie mit Wasser, also um quasi zu symbolisieren, weiß ich nicht mehr, Wasserpegel steigt oder irgendwie sowas. Und in Kanada jedenfalls hat es eine kanadische Ministerin, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, hat ihn stark dafür kritisiert. Da gab es, glaube ich, damals einen Tweet. Und das hat auch schon für Schlagzeilen damals gesorgt und das hat er ja immer wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch in Kanada war, aber er wollte sich noch eine Botschaft auf den Helm ballern lassen. Es gab diesen fertigen Helm schon, aber damit durfte er dann nicht mehr fahren. Da wurde gemunkelt, ob im Hintergrund irgendwie quasi FIA oder Formel 1 gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist das, was quasi die Endzeit war und wenige erinnern sich ja an seine eigentlichen, kann man sagen, an seine eigene goldene Ära, weil das war ja eigentlich so der erste große Erfolg für Red Bull damals, vor allem auch für Christian Horner, der ja dann auf eine gewissermaßen auch sehr tragische Art und Weise gehen musste. Ne? Große Erfolge, zwei große Erfolge und dann gab es diesen schnellen Abfall. Jedenfalls von 2010 bis 2013 mit Red Bull ist er damals, ich glaube, sein erster Sieg war damals ja im Toro Rosso in Italien. Ja. Monza war es, glaube ich, Heimspiel für Toro Rosso.
Ja.
Genau, da ist er ja richtig gefeiert worden. Dann gab es diesen berühmten Vettelfinger, der dann immer wieder zum Vorschein kam und dann gab es den Wechsel. Der erste Sieg war, glaube ich, 2009, wenn ich richtig, 2008 oder 2009? Daniel,
die haben
zweite Aufgabe.
Noch gesiegt vor Red Bull.
Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber Daniel soll es mal rausfinden. 2008, 2009 jedenfalls der erste Sieg mit Toro Rosso in Monza. Es war, glaube ich, ein Regenrennen. Es war, das hat es ja alles, glaube ich, durcheinander gewirbelt. Und dann Monza 2008 war es so. Und weil ich noch den Hinweis noch kurz mit der Aktion in Kanada, mit der kanadischen Ministerin, dass ich das auch noch vervollständigen kann. Dann eben der Wechsel zu Red Bull 2009 ist er schon, glaube ich, gewechselt, wenn ich richtig liege. 2010 bis 2013 gab es dann die großen Erfolge mit 4 Titeln in Serie. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, bei Red Bull darf keiner mehr als 4 Titel haben, weil auch Max Verstappen kommt wohl nicht über 4 Titel hinaus, zumindest mal. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts werden. Nächstes Jahr, großes Fragezeichen, ändert sich da ja auch viel. Und er war so ein bisschen auch so der Sunny-Boy für viele Mädels, also wirklich so richtiger Frauenschwarm. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass es viele Frauen, Mädels gab, die da damals da in ihn verliebt war. Wie war es bei dir?
Timo, ich war viel zu jung. Erstmal das vorweg.
Ja, aber man schwärmt ja trotzdem, oder?
Nee.
Nicht?
Nee. Okay.
Also fandst du nicht toll?
Ich war zu Vettels Zeiten, wie gesagt, ich war noch relativ jung und ich war doch gar nicht so krass im Formel-1-Spiel drinne zu der Zeit. Da hat man hier und da mal was mitbekommen, aber ich war in dem Alter habe ich Formel 1 noch nicht jedes Rennen geguckt oder so. Das war da noch nicht so. Ich kannte Vettel, ich weiß, was er gemacht hat und ich weiß, wofür er bekannt war und wofür er nicht so gefeiert wurde. Das sind alles Sachen, die mir da auch schon bekannt waren, aber ich war, war nicht mein Schwarm oder so, nee.
Jetzt habe ich gerade die Info bekommen, vielleicht nochmal in den Bildschirm geben. Die kanadische Umweltministerin Savage war das damals, die es als einen Gipfel der Heuchelei betitelt hatte. Also da gab es richtig Kritik damals für ihn. Er hat es ja bewusst auch gemacht, diese Provokation, um da auf sich aufmerksam zu machen. Ja, man hat gedacht, vielleicht ist er so derjenige, der nach Michael Schumacher wirklich so die nächste deutsche Ära starten kann. Mit 4 Titeln ist ihm das ja auch richtig gut soweit gelungen.
Durchaus.
Hat aber vielleicht den Fehler gemacht, er hat Red Bull verlassen, als das Team nicht mehr konkurrenzfähig war. Das ist surprise, ein bisschen diese Parallele jetzt zu Max Verstappen, nur dass er sich jetzt erstmal. Wobei auch Sebastian Vettel blieb ja noch ein Jahr, der hat ja dann nicht.
Der ist doch.
Zu Ferrari ist er 2015 ja gewechselt damals.
Ja, 14 war er noch bei Red Bull.
Genau, also quasi könnte einen ähnlichen Verlauf nehmen. Könnte einen ähnlichen Verlauf vielleicht nehmen wie jetzt bei Max Verstappen, nochmal ein Jahr dranhängen, wobei dann wären es 2 Jahre und nächstes Jahr auch nicht funktioniert.
Mal gucken.
Dann der große Wechsel zu Ferrari. Auch da wieder natürlich diese Parallele zu Michael Schumacher und versuchen da so ein bisschen daran anzuknüpfen. Auch er, er konnte es oder er schaffte es eben auch nicht. Ein paar Siege gab es, aber Weltmeister, davon war er dann doch ziemlich weit entfernt. Und dann kam Charles Leclerc damals ins Team, der ihm so ein bisschen den Rang abgefahren hat. Und dann war die Zeit eben, wo dann Ferrari auch den Vertrag von Vettel nicht mehr verlängert hat. Und dann, ja, die letzte Station, Aston Martin, das war ja dann, ich meine, ob er die Wandlung auch schon, glaube ich, zu Ferrari-Zeiten vorgenommen hat. Oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, seine Einstellung zu Klimaschutz, Umweltschutz, aktiv auf jeden Fall zu seiner Zeit.
Ja, das hat schon ein bisschen früher angefangen, ja.
Genau, aber exzessiv kann man fast schon sagen, war es dann eigentlich bei Aston Martin.
Ja.
Und das war ja teilweise auch, muss man schon auch sagen, eines Weltmeisters nicht mehr würdig, der ja teilweise wirklich am Ende des Feldes rumgegurkt war. Also das war ja auch wirklich teilweise frustrierend zu sehen, wo der Aston Martin damals fuhr. Und dann hat er im Juli, am 28. Juli 2022, ich weiß noch, da war ich mit Kai Ebel nämlich genau in dem Moment auf Sendung. Wir hatten nämlich da unseren Motorsport Arena Talk, ich weiß nicht, ob du das damals schon verfolgt hast. So. Und da hatte ich die Sendung mit Kai Ebel nämlich, die war normalerweise immer am Abend, aber da mussten wir es aus seinen Zeitgründen nämlich auf den nächsten Vormittag verschieben. Und genau in die Sendung fiel dann Vettels berühmtes Instagram-Video. Und dann auf einmal eben diese weltweiten Schlagzeilen, dass er zum Saisonende seine Karriere dann, ja, beendet. Und es gab ja auch noch zuletzt immer wieder mal so ein bisschen Gerüchte über mögliches Comeback, teilweise in der bisschen weiter zurückliegend. Comeback-Gerüchte vielleicht als Fahrer. Das Thema ist durch, aber noch nicht ganz durch scheint, dass er da, was er selber ja auch sagte, in irgendeiner Funktion in die Formel 1 zurückkehren könnte. Ob das jetzt zwingend in die Nachfolge von Helmut Marko fällt, der ja noch nächstes Jahr einen Vertrag hat, sei dahingestellt. Aber ich glaube, das Kapitel Vettel und Formel 1 so ganz zu Ende dürfte es noch nicht sein. Als Fahrer definitiv. Le Mans steht ja noch zur Option, was durchaus ja denkbar wäre, aber jedenfalls seine aktive Formel 1 Fahrerkarriere, die ist beendet. Und vielleicht die von Lewis Hamilton auch bald, oder?
Ja, sehen wir ja dann, wenn es soweit ist, gell? Ich würde jetzt sagen, wir sparen uns mal kurz diesen ganzen Rückblick auf Lewis Hamilton, da ich glaube, wer kennt Lewis Hamilton nicht? Er fährt ja noch im Feld. Er ist, glaube ich, so diskutiert wie kein anderer Fahrer zurzeit, dadurch, dass es bei ihm gerade überhaupt nicht so läuft. Aber er hatte ja auch mal sehr glorreiche Zeiten. Das hat 2008 angefangen, als er mit McLaren damals noch seinen ersten WM-Titel holen konnte, in seinem zweiten Formel-1-Jahr. Damals auch nur 23 Jahre alt, also auch sehr jung gewesen zu der Zeit. War ja von Anfang an als Wunderkind gehandelt. Das hat man ja dann bei Mercedes auch gesehen. Niki Lauda hat das gesehen, haben mir dann, angelockt. Und er kam ja dann noch 2013 zu Mercedes. Und ja, was soll man sagen? Von da an ging dann eine Reihe von Weltmeistertiteln los, wie man sie vorher nur einmal gesehen hat. Mit einer kurzen Unterbrechung 2016 durch Nico Rosberg. Aber ja, 6 Titel konnte er zwischen 2014 und 2020 gewinnen. Fast hätte er es 2021 auch noch geschafft. Aber gut, über Abu Dhabi haben wir schon mal gesprochen, was da passiert ist. Müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Und ich sag mal...
ein Bild, was mir gerade kommt, dass du dich auch noch daran erinnern kannst, weil du gerade Rosberg und 2016 angesprochen hast. Erinnerst du dich noch, ich weiß nicht mehr, bei welchem Rennen das war, ob das auch nach diesem Krieg der Sterne da war, wo sie sich beide ja abgeschossen haben. Nee, kann nicht sein, weil es bei der Siegerehrung war. Irgendwann 2016, wo Lewis Hamilton Nico die seine Basecap geben wollte. Ja. Und er schmeißt sie ihm so... er schmeißt sie ihm da wieder entgegen und Lewis guckt nur so, wie die Mütze da wieder... wie die Mütze da wieder angeflogen kam.
Ja, da muss man schon dazu sagen, Nico und Rosberg, ich glaube, die waren ja eigentlich von klein auf sehr, sehr gute Freunde.
Du meinst Nico und Lewis, weil du gerade Nico und Rosberg gesagt hast.
Achso, ja, Nico und Lewis natürlich. Die waren ja sehr, sehr gute Freunde. Und da muss man schon dazu sagen, die Mercedes-Zeit hat den beiden das so ein bisschen genommen. Also eigentlich hat es komplett die Freundschaft zerstört. Ich meine, heute reden die beiden sehr, sehr diplomatisch übereinander und ich meine, ich hätte auch mal irgendwo gehört, ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass Hamilton auch jedes Jahr Weihnachtsgeschenke an die Kinder von Rosberg schicken würde. So scheinbar haben sich da die Wogen so ein bisschen geglättet, aber es hat die beiden die Freundschaft gekostet. Ja, kam auch vor, aber ja, ist, wie gesagt, Hamilton ist neben Michael Schumacher der meist erfolgreiche Fahrer. Die beiden teilen sich viele Rekorde. Hamilton konnte aber auch viele Rekorde brechen. 7 Weltmeistertitel kommen nicht von alleine. Auch wenn er ja oft auch, es wird ja oft behauptet, Hamilton ist der Weltmeister, der von seinem Auto getragen wurde. Meiner Meinung nach, keiner kann Weltmeister ohne ein gutes Auto werden.
Aber das Thema hatten wir auch und ich will es jetzt auch nicht gerade jetzt, ich könnte da jetzt wirklich sehr viel dazu sagen, aber eins muss man... Man muss eins sagen, ja, also kurz zu den Rekorden erstmal. Hamilton hat die meisten Siege, hat die meisten Pole Positions und noch zig andere Rekorde. Aber man darf nicht vergessen, die Schumacher-Ära war damals zu einer anderen Zeit. Es gab weniger Rennen, weit weniger als heute. Damals hatte eine Formel 1-Saison 16, 18 Grand Prix, dann war es das schon. Heute hast du 24. Das heißt, du kannst natürlich innerhalb kurzer Zeit mehr Siege und auch mehr Poles einfahren. Das heißt, deswegen muss man auch diese Rekorde, auch wenn sie verdient sind, trotzdem in Relation setzen zu den damaligen Gegebenheiten. Also 1:1 sie zu vergleichen, halte ich persönlich für schwierig. Und zweiter Satz eben zu dem Stichwort Auto getragen. Für meiner Ansicht nach, ich habe das schon mal hier, glaube ich, erzählt, ja, weil Michael Schumacher hat damals wahnsinnige Aufbauarbeit geleistet. Er hat verbissen, wirklich in diesen schwierigen Jahren, bis dann diese goldene Ära begann, wirklich alles versucht. Das hat Sean Todd, das haben viele damals von Ferrari, Ross Brown, alle erzählt. Und Lewis Hamilton ist, da muss ich ehrlicherweise sagen, für mich einer, der sich so ein Stück weit ins gemachte Nest gesetzt hat. Weil, ja, Lewis Hamilton, der wurde sechsmal mit Mercedes Weltmeister. Aber die Vorarbeit, als das Team quasi dann neu entstand, das war ein anderer. Das war für meine Begriffe kein Lewis Hamilton. Und man sieht es ja auch, also mit schwierigen Autos, er hat große Erwartungen, ne, wenn man jetzt den großen Sprung macht jetzt zu Ferrari, aber er weiß nicht, wo er ansetzen muss. Und du hättest einen Michael Schumacher nie erlebt, der dann sagt, ich bin nutzlos und quasi dem Team so ein bisschen empfiehlt, in Anführungsstrichen, tausch mal den Fahrer aus. Das hätte so eine Michael Schumacher nie gegeben und hat es auch nie gegeben. Der hat auch sein Team nie kritisiert. In Hamilton, da gab es ja schon diese Diskussion auch mit seinem Renningenieur Ricardo Adami. Auch da, wo gemunkelt wurde, harmoniert es zwischen den beiden nicht so wirklich. Schumacher, der hat sein Team immer verteidigt. Der hat nie irgendein schlechtes Wort über sein Team, über irgendeinem Team nach außen hin gegeben. Und hat wirklich alles Erdenkliche getan, um wirklich noch besser zu werden, irgendwie noch eine Zehntel schneller zu werden und. Das macht Hamilton auch jetzt bei Ferrari nicht. Für mich, und da muss man einfach wirklich knallhart sein, er jammert sehr viel. Und Michael Schumacher hat das so nie getan. Und ich glaube, da unterscheiden sich die Geister zwischen einem Michael Schumacher und einem Lewis Hamilton. Meiner Meinung nach.
Geist hin oder her, also ich sag mal, jammern kann jeder, der will, das machen auch andere, das macht jetzt nicht nur ein Hamilton. Ich verstehe deinen Punkt, ich sehe das allerdings ein bisschen anders, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, Fahrer und Auto gehen Hand in Hand, und hätte ein Hamilton nicht ein Ansatz Arbeit in das reingesteckt, was bei Mercedes, sage ich mal, gekommen ist, dann hätte sich diese Dominanz nicht über so viele Jahre gezogen, meine Ansicht. Weil das kommt jetzt gerade ein bisschen so rüber, als würde Hamilton gar nichts machen. Ich sehe das nicht so. Also Hamilton ist auch ein harter Arbeiter, der nicht von viel kommt, der sich den Weg in die Formel 1 gekämpft hat und seine Berechtigung hier durchaus hat.
Das habe ich nicht auch abgesprochen.
Nee, das sage ich auch nicht. Ich wollte das nur mal gerade so als Background-Info noch reinschmeißen, dass er jetzt nicht irgendwie als Pay-Driver oder so in die Formel 1
Nein, ich erkenne es sein, damit wir das auch mal kurz noch klarstellen, zum Schluss, bevor wir dann zum letzten Fahrer kommen. Ja. Ich erkenne den Erfolg Lewis Hamiltons auf jeden Fall an. Natürlich musst du auch was tun, um 7-mal Weltmeister oder fast 8-mal Weltmeister zu werden. Gar keine Frage. Aber ich glaube, in der Persönlichkeit unterscheiden sich einfach zwangsläufig ein Michael Schumacher und ein Lewis Hamilton voneinander.
So soll es ja auch sein.
Lewis Hamilton hat seine Berechtigung, er hat nicht umsonst natürlich seine Titel, seine Siege, auch Rennen zu fahren, sind schwierig. Aber, und ich glaube, da muss man auch differenzieren, zu Zeiten, wo es gut lief, hatte er gar keine Probleme. Aber, und ich glaube, das darf man bei dieser ganzen Diskussion um die jetzige Situation auch nicht vergessen, es lief bei Mercedes zum Ende auch schon schlecht. Und das waren noch die Zeiten, wo das Auto noch auf ihn maßgeschneidert war, wo quasi Hamilton die Nummer 1 im Team war. Und trotzdem hatte er große Mühe. Und auch da schaffte er es ja offensichtlich nicht, an den Baustellen so zu arbeiten, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Stattdessen hat er sich irgendwann, da mögen noch andere Gründe dazu führen, dann eben dazu entschieden bei Ferrari, sicherlich das Mentale wird eine entscheidende Rolle auch gespielt haben, dieser erhoffte Befreiungsschlag, den es bis heute nicht gibt, und das summiert sich oder hat sich summiert einfach, wenn du siehst, ne, 14 Rennen jetzt gefahren und jetzt kam dieser richtige Tiefschlag für ihn mit diesen gewaltigen Aussagen. Also man muss einfach das differenziert betrachten, aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ja, er hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ja, ich weiß, er hat Lewis Hamilton viel am Anfang erzählt, dass er keine leichte Kindheit hatte. Das ist vor allem auch wegen seiner Hautfarbe, das für ihn sehr, sehr schlimm damals war, mit Mobbing und allem drum und dran, mit Rassismus, was ihm da entgegengebracht wurde, was ich wirklich verteufel. Also das ist ein No-Go, betrifft im Übrigen jeden, der mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist. Und dass er natürlich allen den Erfolg verdient hat, aber in der Differenzierung. Deswegen kann man nicht sagen, Lewis Hamilton ist besser als ein Michael Schumacher, weil einfach es unterschiedliche Dekaden waren. Es waren unterschiedliche Zeiten, Ähren, Äras. So, aber jetzt lass uns mal über die letzte Macht, die neue Macht, wobei bald ist es die alte Macht, wenn die Saison 25 zu Ende geht. Max Verstappen.
Ja, Max Verstappen, bekannt für seine Aggressivität, Kompromisslosigkeit und seine freie Schnauze, so würde ich sagen. Weil wenn er sich für eins einen Namen macht, dann dafür, dass er sagt, was er denkt, ohne Filter, zumindest so lange, bis die FIA das mitgemacht hat, machen sie jetzt nicht mehr. Aber ja, die Ära Hamilton kam zu Ende im Jahr 2021. Das ist das Jahr, als Max Verstappen zum ersten Mal Weltmeister wurde. Wie gesagt, müssen Abu Dhabi jetzt nicht nochmal aufrollen. Und ja, seitdem haben wir auch keinen anderen Weltmeister mehr gesehen. Es gab nur Max Verstappen seitdem. Und ja, 2022 wurde es schon recht dominant. 23 war dann, glaube ich, das Dominanteste, was wir alle je gesehen haben. Ja, also wer 21 von 24 Rennen gewinnt, 23, China war ja raus, sorry. Wer so viele Rennen in einer Saison gewinnt, unangefochten, mit gefühlt immer 30, 40 Sekunden Vorsprung an der Spitze.
Korrektur, es waren 22 Rennen, weil ja auch noch Imola abgesagt
wurde. Ach, wegen dem Wasser, ja, wegen dem Regen, richtig.
Also genau. Red Bull hatte 21 von 22 Rennen gewonnen, davon hatte zwei richtig. Noch Sergio Perez gewonnen und eins, ein Nicht-Red-Bull-Auto, nämlich Carlos Sainz im Ferrari.
Genau.
Ja, ja, also 19 Siege.
Sorry, ja, da habe ich mich jetzt vertan. Ja, aber er hat eigentlich fast alles gewonnen in der Saison, was man hätte gewinnen können. Ich glaube, so kann man es auch nennen, ohne mal auf die genauen Zahlen zu gucken. Ja, 2024 ist dann seine Unantastbarkeit schon mal ein bisschen, sage ich mal, verloren gegangen. Norris konnte zwischendrin mal an ihm schnuppern. Ich würde es so nennen. Ich sag mal, ich bin ja immer noch der Meinung, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Bevorzugungen von Fahrern oder so zu tun. Ich glaube, wäre Brasilien letztes Jahr nicht passiert, hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Ist nur eine Vermutung.
Inwiefern?
Ja, Norris war ja wirklich sehr, sehr, sehr dicht an Verstappen dran, bis Brasilien dann passiert ist, wo Norris dann wo ist er ins Ziel gekommen, P7. Und Verstappen hat das Rennen gewonnen.
Regenrennen muss man noch dazu sagen. Das waren ja auch, ja, das war ein Regenrennen, ne?
Das war ein sehr, sehr intensives Regenrennen, ja.
Und Norris mit seiner mentalen Psyche oder mit seiner Psyche zu kämpfen hatte.
Auch, ja. Aber wie gesagt, da hat man dann schon gemerkt, okay, so langsam lässt es ein bisschen nach. Sein fahrerisches Talent auf keinster Weise. Der Mann holt alles aus diesem Auto raus, was geht. Das ist ein Racing-Fahrer durch und durch. Also mal testet er zwischen einem Rennwochenende ganz gemütlich als Franz Herrmann auf dem Nürburgring. Finde ich immer noch richtig geil. Ja, und dann fährt er mal gerade nicht auf der Strecke irgendwo. Dann zockt er halt zu Hause mit seinen Kumpels F1-Simulator und streamt es noch schön auf Twitch, damit auch jeder zugucken kann.
Das macht er doch teilweise auch an einem eigentlichen Rennwochenende. Einfach mal zwischen Qualifying und Rennen mal in die Nacht mal noch eSim fahren.
Ja, die Red Bull wollte ihm das doch mal eine Zeit lang verbieten, weil er zu wenig geschlafen hat. Irgendwie so, da war da was. Der Mann ist die Definition von Racing. Und der macht, was er will. Und er hat ein unfassbares Talent, eine unfassbare Geschwindigkeit. Und der hat Nerven aus Stahl. So, wenn es dazu kommt, seinen Willen durchzukriegen, so muss man es, glaube ich, formulieren. Weil wenn es mal nicht nach seiner Nase läuft, dann wird er auch mal schnell hitzköpfig. Das passiert schon, aber der macht Sachen, das trauen sich viele nicht. Muss man einfach mal so dazu sagen. Und ich denke, er hat sich über die letzten, er ist ja jetzt auch schon seit 10 Jahren in der Formel 1, der ist ja 2015 mit 18 Jahren schon debütiert damals. Nee, 17 war er, glaube ich, sogar noch. Hatte auf jeden Fall nicht mal einen Führerschein. Er hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Er hat 4 WM-Titel, mit dem 5. wird es schwierig dieses Jahr. Aber ich würde ihn noch nicht für die Zukunft abschreiben. Oh Gott, also das ist gar nicht möglich. Ich finde, er hat sich definitiv einen Namen gemacht und er hat es definitiv verdient, in dieser Liste zu stehen. Auch wenn er eine sehr diskutierte und kontroverse Person ist. Aber ich denke, es ist ein schöner Charakter, um diese, sage ich mal, Persönlichkeiten der Formel 1 abzurunden. Er ist aktuell, er ist noch voll dabei. Wir werden noch viele Jahre von ihm haben. Und ich bin gespannt, wen wir... Er kann noch viele Jahre haben, wenn er das möchte.
Ich wollte gerade sagen, weil er ja immer wieder auch sagt, und ich glaube, das traue ich ihm auch zu, ich glaube, der ist nicht so verbissen, dass er jetzt irgendwie die 7 Titel von Hamilton und Schumacher knackt. Ich glaube, so ein Typ ist er nicht. Davon ist er momentan auch noch weit entfernt, muss man dazu sagen. Also er bräuchte die gleiche Anzahl an Titeln auch nochmal, um wirklich beide dann zu knacken. Das halte ich momentan eher für schwierig.
Aber ich glaube, darum geht es ihm auch gar nicht.
Nee, ich meine ja, ich glaube, der fährt jetzt nicht, der fährt so lange, wie er einfach Bock hat.
Ja.
Und wenn irgendwann, das muss man ja durchaus auch in den Bereich des Denkbaren legen, jetzt ist er ja Vater geworden, mit seiner Lebensgefährtin. Und ich glaube, der wüsste auch so seine Zeit gut zu vertreiben. Ob es ESIM ist oder auf anderen oder in anderen Rennserien. Ich glaube, er ist einer der wenigen, der könnte morgen gehen und der wird es vielleicht selber nicht so sehr vermissen. Neugierig ist er auf jeden Fall natürlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er ist für mich auch nicht so der Typ, der sagt, ich will eines Tages mal unbedingt wie jeder andere quasi für Ferrari fahren. Ich glaube, so jemand ist Max Verstappen nicht. Weil vor allem, heute muss man sich eher fragen, wer will überhaupt noch für Ferrari fahren? Weil dieser große Stern in Maranello, der hängt schon lange nicht mehr so weit oben.
Ja, ist richtig.
Früher war das ja für jeden Ferrari-Fahrer so ein bisschen, ja, ne, du musst mal in deiner Karriere für Ferrari gefahren haben. Das ist heute nicht mehr so und ich glaube, wir hoffen natürlich, dass er noch ein paar Jährchen hat. Die Frage ist durchaus denkbar, dass er dann vielleicht wirklich 27 für Mercedes fährt. Da werden wir nächstes Jahr die Diskussion definitiv wieder haben. Ja, wenn Red Bull mit Ford nicht funktioniert und Mercedes hingegen schon, dann...
Sehen wir ja dann, wenn es soweit ist, gell?
Die Diskussion wird spätestens am 8. März anfangen.
Ja, ich weiß.
Wenn Mercedes gewinnt das Rennen und Red Bull, puff, da geht gar nichts. Dann sage ich dir, gehen die Schlagzeilen spätestens am 9. März los.
Ja, aber sag ja, warten wir jetzt mal ab bis dahin. Gucken wir mal, was er diese Saison noch, ich sag mal, retten kann. Ich glaube, anders kann man es nicht nennen. Aber ich glaube damit, jetzt nach anderthalb Stunden sollten wir dann noch mal abrunden, so langsam.
Ja, so lange haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben ja erst, anderthalb haben wir noch nicht.
Nee. Aber ich würde sagen, Max Verstappen ist ein schöner Punkt, um zum Ende zu kommen. Und ich bin gespannt, welche Fahrer man in den nächsten Jahren noch hier einreihen kann. Da kommen sicherlich noch ein paar Namen in Zukunft, die sich vielleicht einen Platz in dieser Liste verdienen. Wir werden es sehen. Aber ich habe nichts mehr zu sagen. Ich merke auch schon, mein Hals wird so langsam kratzig. Es war schön,
ja,
es war mir eine Freude.
Ja, aber ich auch. Es ist gut. Und ich merke, dass mein Nikotinpegel langsam richtig am Nullpunkt ist. Deswegen wird es auch Zeit. Und deswegen 1:20, wie ich gerade gehört habe. Also doch nicht so weit entfernt. Nächste Woche sind wir wieder da. Die Sommerpause ist ja jetzt noch knapp 2 Wochen, bis es dann wieder weitergeht. Und nächste Woche, da verraten wir aber jetzt noch nicht so viel oder noch gar nichts. Oder willst du schon mal ein bisschen was anteasern?
Nee, behalten wir mal für uns. Lasst euch überraschen.
Nächste Woche sind wir wieder da. Am Dienstag geht's dann weiter. Seid gespannt. Was wir da für euch schon im Kopf haben, wird auch ein ganz spannendes Thema werden. Und ihr könnt uns ja gerne mal mitteilen, wer ist denn für euch so die Formel 1 Persönlichkeit schlechthin? An wen erinnert ihr euch gerne? Sind die Namen und das Einnahme unter denen, die wir da heute jetzt oder über die wir heute gesprochen haben, auch mit dabei? Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Namen? Wir müssen vielleicht auch mal noch eine Sendung machen über die, die man definitiv gar nicht vermissen würde. Wird mir schlagartig eine ganze Menge einfallen. Ich glaube, den Zuschauern und Zuhörern sicher auch. Ich sage nur Lone Sergeant. Aber das wäre mal ein Thema für vielleicht die Winterpause, / Weihnachtspause. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich sage von meiner Seite auch schon mal danke fürs Dabeisein und danke, Chantal. Das letzte Wort hast du.
Ja. Von mir auch vielen Dank fürs Zuhören, der sich das bis hier angetan hat. ich wünsche euch eine gute Woche bis dahin und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Champ One, der Formel 1 News-Kanal.